Heya BVB. Heya BVB. Heya, heya, heya BVB.
Es ist Mittwoch, der 8. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder bei uns zu Gast ist. Er ist frischer Träger des Martini-Preises, den die Südpfalz-SPD seit 1988 an Menschen vergibt, die sich vorbildlich in Politik und Gesellschaft engagieren. Und da kann man dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, dem ehemaligen Kanzlerkandidaten und dem aktuellen Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung, da kann man wirklich nur sagen, das hat er sich redlich verdient. Deswegen sage ich, hallo Martin Schulz, herzlichen Glückwunsch.
Hallo Herr Beisenherz, vielen Dank für den Glückwunsch.
Sagen Sie, hier in Hamburg, ja, da ist ja noch die sogenannte OMR, die Messe der Online-Marketing-Rockstars. Robert Habeck hat am gestrigen Dienstag live auf der Bühne gesprochen. Warum hat man Sie eigentlich nicht gefragt?
Ja, müssen Sie fragen.
Als Speaker.
Das müssen Sie die Veranstalter fragen. Weiß ich nicht, aber mit dem Herrn Habeck haben Sie einen interessanten Mann engagiert.
Das wäre doch eigentlich was gewesen, oder? So zwischen Kim Kardashian und Serena Williams, dann noch Sie auf der Bühne. Sie wissen doch, wie das ist, vor großem Publikum zu sprechen.
Ja klar, stellen Sie sich das mal vor. Kim Kardashian und wer war die andere noch nach mir?
Serena Williams.
Ah, also da wäre ja schon wirklich toll gewesen.
Ne? Oder?
Ja, ja. Ne? Hätte ich gemacht. Also sagen Sie denen mal den Bescheid, da beim nächsten Mal komme ich.
Ich deichsel da was.
Okay.
Für den Moment kommen wir erstmal hierzu.
Gewinner des Tages.
Es geht um die Vornamen in Deutschland. Sophia und Noah sind beliebteste Babynamen 2023. Das entnehme ich der Tagesschau. Also Sophia und Noah führen 2023 die Liste der beliebtesten Babynamen an. Damit wurde bei den Mädchen die mehrjährige Spitzenreiterin bei den Erstnamen Emilia auf den zweiten Platz verwiesen. Allerdings denkbar knapp, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mitteilte. Wie nah war Deutschland daran, dass Martin irgendwann mal der beliebteste Vorname in Deutschland werden? Was haben Sie da versäumt, Herr Schulz?
Nee, das glaube ich nicht, dass das mal jemals im Gespräch war. Aber es sind ja schöne Namen. Ne? Sophia und Noah klingt doch toll. Auch Emilia.
Ja.
Das sind ja sehr persönliche Entscheidungen von Eltern, ne? Wie sie ihre Kinder nennen.
Ja.
Übrigens auch, wie ich finde, Entscheidungen mit Verantwortung. Also ich hatte mal in meiner Heimatstadt eine Mutter, die hat ihrer Tochter den Namen Soraya gegeben und das war dann später für das arme Kind doch eher belastend. Ja,
ja, das ist korrekt. Bevor ich gleich noch auf ein, zwei andere Namen komme, Bettina Rust, die große Bettina Rust, erzählte mal eine Geschichte, dass sie auf einer Rolltreppe in Berlin zwei junge Frauen dabei belauscht hätte, wie sie sich über einen Kindernamen unterhielten. Die junge Frau war offensichtlich schwanger, die sagte dann zu ihrer Freundin, ja, wie soll ich mein Kind nennen? Na, wie wär's denn mit Adolf? und dann war es bei Bettina Rust so, dass sie also nicht an sich halten konnte und dann doch mal zu den jungen Frauen sich rüberbeugte und sagte, ernsthaft, Adolf? Woraufhin die eine sich einsichtig zeigte und sagte, ja, das stimmt, da haben Sie recht, das klingt so alt. Das war wohl das einzige Problem, das sie mit dem Namen hatte. Übrigens, wo wir gerade schon bei einem gewissen Erregungszustand ob der Namen sind. Es ist so, dass es diverse Auswertungen natürlich nicht nur bundesweit gibt, sondern auch lokal, zum Beispiel für NRW. Da ist es so, dass der zweitbeliebteste Babyname Mohammed ist. In Hamburg ist Mohammed übrigens der beliebteste Jungenname und in Berlin ist er auch weit vorne. Und da können Sie sich vorstellen, Herr Schulz, als jemand, der Gesellschaft genau betrachtet, dass das jetzt nicht bei allen so wahnsinnig gut ankommt. Hey. Was sagt uns das eigentlich, dass Mohammed auf vielen regionalen Ebenen und großen Städten vor allen Dingen der beliebteste Vorname ist, für Jungs jetzt wohlgemerkt?
Na gut, wir sind eine Gesellschaft im Wandel und es gibt eben ganz viele Menschen, deren Wurzeln auch muslimisch sind.
Ja.
Und ich glaube, dass wir deshalb auch ein Stück Normalität damit erleben, dass natürlich Leute, die muslimischen Glauben sind, den Namen Mohammed gerne haben und auch gerne vergeben.
Mhm.
Das halte ich für einen ganz normalen Vorgang. Wichtig ist, dass wir diesen Leuten nicht das Gefühl geben, dass sie in unserem Land nichts zu suchen hätten, nur weil sie ihre Kinder Mohammed nennen.
Ja, das ist richtig. Und
deshalb glaube ich, dass man das mit einem Stück Normalität nehmen muss. Wenn allerdings, das klingt ja immer so im Subtext ein bisschen mit, es so ist, dass aus Namensgebung dann irgendwann auch Programm wird. Mhm. Politisches oder ideologisches Programm, dann wird es allerdings gefährlich. Das ist aber, ist jedenfalls meine Erfahrung als langjähriger Bürgermeister einer Stadt mit einem großen muslimischen Bevölkerungsanteil.
Ja.
Das ist bei 99% der Menschen nicht der Fall. Die nennen ihre Kinder nach dem Opa, nach dem Patenonkel, mhm, nach dem Papa. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
Ja, weil der, genau, weil der, also klar, ne, dass diejenigen, die ihr Kind Mohammed nennen, dass die tendenziell eher aus dem arabischen oder türkischen Kulturkreis kommen, das liegt nahe. Mohammed ist andererseits natürlich der Name des Propheten. Das ist für viele dann ein bisschen zu religiös eingefärbt, wobei ich dazu dann schon auch sagen möchte, bevor man dann sagt, naja, warum nennt ihr euer Kind nicht Noah? Also bibelfeste Menschen wissen, dass der Name Noah so ganz frei von Religion jetzt in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht ist. Aber es zeigt halt eben auch den demografischen Wandel, gerade im großstädtischen Raum, ganz eindeutig.
Ganz eindeutig, ja. Das ist so. Und wie gesagt, ich will gerne nur noch mal appellieren. Wir müssen, wie soll ich das ausdrücken, ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen, unsere Gesellschaft ist im Wandel begriffen. Und je mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie unabhängig von ihrer Herkunft und von den Traditionen ihrer Vorfahren hier gleichberechtigte Bürger sind und Bürgerinnen, desto friedlicher geht es in unserer Gesellschaft zu.
Papala Paparazzi.
Voller Terminkalender. König Charles hat keine Zeit für Sohn Harry. Das entnehme ich NTV. Zwischen Prinz Harry und seiner Familie gibt es seit langem Streit und kaum persönliche Treffen. Bei einem aktuellen London-Besuch des Ehemanns von Meghan Markle wird es keine Zusammenkunft mit seinem Vater König Charles geben. Grund dafür soll ein voller Terminkalender sein. Also Zitat aus dem Umfeld des Herzoges von Sussex, also Harry. Zitat: Aufgrund des vollen Terminkalenders seiner Majestät war das leider nicht möglich. Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender und die verschiedenen anderen Prioritäten seines Vaters und hofft, ihn bald zu sehen. Also der Satz, andere Prioritäten seines Vaters, ist aber nun schon doch eindeutig auch als Spitze und tiefe Enttäuschung zu verstehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass alleine nur über diese Begebenheit ein komplett neues Buch oder eine Netflix-Doku von Harry erscheint, okay, der damit der nochmal seine tiefe Verletzung ausbreitet?
Also, da fragen Sie den falschen Herrn.
Sind Sie kein Royalist, Herr Schulz? Nein. Sind Sie kein Royalist? Gar nicht.
Nee, auf keinen.
Als König von Würselen, als der König von Würselen.
Nee, also ich bin kein Royalist, ich bin überzeugter republikanischer Politiker, Sozialdemokrat, und wir haben schon gegen die Hohenzollern gekämpft als Sozialdemokraten.
Okay.
Da muss ich jetzt nicht in die Tiefen der Familienprobleme der Windsors einsteigen. Aber ehrlich gesagt, das ist vielleicht interessant für Netflix oder für die Sun oder Daily Mirror, mit wem der auch immer da im Konflikt ist, der Harry. Aber seien Sie mir nicht böse, die Welt hat andere Probleme als die Beziehungskiste zwischen King Charles und dem Herzog von Sussex.
Okay, gut, das haben Sie mal schön abgebügelt. Dann wollen wir den Punkt Ihnen auch mal geben.
Die Schlagzeile des Tages.
Jetzt kommen wir aber langsam mal an die Substanz, Herr Schulz. Sie mussten sich lange genug jetzt durchquälen.
Ja,
Regierung verschiebt Beschluss des Rentenpaketes. Das entnehme ich nicht nur der Zeit. Nach einem Krisentreffen der Koalitionspartner im Kanzleramt soll der Beschluss des geplanten Rentenpaketes verschoben werden. Der Entwurf soll nicht heute vom Kabinett verabschiedet werden, hieß es aus Regierungskreisen. Man habe sich aber geeinigt, dass dies noch im Mai geschehen solle. Ja, zuvor hatte es schon wieder heftig gekracht. Da hieß es, Lindner düpiert im Grunde genommen die Ampel. Der Kanzler steht auch schon wieder mit runtergelassenen Hosen da, wieder nichts geht. Wie gut steht die Ampel denn eigentlich da und vor allen Dingen in Anbetracht dieser aktuellen Situation?
Naja, die Ampel ist eine Regierung, die extrem belastet ist. Die internationale Entwicklung der letzten 2 Jahre hat jede Regierung in der Welt.
Haben Sie belastend oder belastet gesagt?
Belastet.
Ja. Okay, dann habe ich es vielleicht sonst missverstanden.
Nein, keineswegs. Die internationale Entwicklung hat alle Regierungen in Europa, auch die Ampel, massiv belastet. Und dass es innerhalb der Ampel belastende Auseinandersetzungen gibt, das ist auch so. Das ist so. Mhm. Ich glaube, wir werden auf Dauer nicht die Solidarität mit der Ukraine finanzieren können, wenn wir an anderen Ecken und Enden ständig sparen wollen. wenn der Sozialstaat verändert werden soll, aus Sicht der FDP natürlich aus deren Programmatik nachvollziehbar, ja, dann ist das eine Beschlusslage des FDP-Parteitages. Aber die Regierung hält sich am besten an die Koalitionsvereinbarung, die die FDP ja auch mit unterschrieben hat. Und Herr Lindner wird einfach nach meinem Dafürhalten jedenfalls einsehen müssen, dass man nicht auf der einen Seite die weltweiten Probleme, die wir haben, vom Klimawandel bis zum Krieg in der Ukraine, finanziell schultern können mit Sparhaushalten. Ja. Da muss er sich was einfallen lassen. Und das sagen ihm ja auch seine Ministerkollegen ziemlich deutlich.
Ja, aber der hat ja schon Sparideen. Also er sagt zum Beispiel, dass auch im Außenministerium ungefähr 25% eingespart werden müssen. Innenministerium zum Beispiel auch. Und dann kommt natürlich immer wieder das Entwicklungshilfeministerium. Und dann sind wir ganz schnell bei den Fahrradwegen in Peru. Die werden ja derzeit immer sehr gerne angeführt als Beispiel dafür, wo wir als Bundesregierung vermeintlich Geld ausgeben, was wir einsparen könnten.
Es gibt mit Sicherheit in allen Ministerien irgendwelche Ausgaben, die man überdenken muss. Ich lese das ja auch mit diesen Fahrradwegen da in Peru. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, 25-prozentige Kürzung bei Frau Baerbock angesichts der internationalen Lage, in der ja ein weltweites Engagement der Bundesrepublik Deutschland als dem größten EU-Staat erforderlich ist, dann der Ministerin den Haushalt um 25% zu kürzen. Also schon ein verwegenes Vorgehen, muss ich sagen, insbesondere dann, wenn im eigenen Ministerium, im Finanzministerium nicht etwa die Bundespolizei den Minister schützen soll, sondern eine eigene Zollschutztruppe Herrn Lindner finanziert werden soll. Also ich glaube, dass der Herr Bundesfinanzminister noch viel Überlegungen anstellen muss, wie er die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland finanziell, aber durch die Finanzen auch international gewährleisten kann. Und das kann man nicht mit Kürzungen im Auswärtigen Amt, auch übrigens nicht im Innenministerium, innere Sicherheit soll gekürzt werden.
Ja, fand ich auch abenteuerlich, muss ich sagen.
Entwicklungszusammenarbeit soll gekürzt werden. Heute hat Frau Faeser eingeladen, und ich glaube, heute hat sogar stattgefunden, ein Treffen mit Innenministern zu der Frage, wie schützen wir unsere Politikerinnen und Politiker?
Ja.
Insbesondere nicht Leute wie mich, sondern Ehrenamtliche, die
in ihrer Freizeit, ne?
Kommunalpolitiker. Ja. Ja. Dann habe ich habe heute in der Neuen Zürcher Zeitung einen hochinteressanten Artikel über die Entwicklung im Hamburger Hafen und die Risiken, die mit dem Drogenhandel da verbunden sind, gelesen. Da geht der Herr Minister hin und sagt, ja, die Frau Faeser, die kommt mit ein bisschen weniger Geld aus. Bei der Baerbock machen wir mal 25% weniger. Frau Schulze soll auch den Haushalt zusammengeschlagen kriegen. Also ich glaube, das ist kein Akt der Vernunft. Und deshalb werden wir sicher im Rahmen der Haushaltsberatung noch viel Gehirnschmalz gemeinsam verwenden müssen. Ich glaube aber, das wird auch der Herr Lindner machen. Und das wird am Ende schon ein guter Haushalt werden.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto, das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende, die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist, denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick, sie können es einfach nicht, sie sind unstrukturiert und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel, denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer, denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto. Konto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist aber inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Q-O-N-T-O.com. nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Blattgold.
Bundesparteitag in Berlin. CDU stimmt für Rückkehr zur Wehrpflicht. Das berichtet der Spiegel. Nach einer langen Diskussion fiel der Beschluss, die CDU will zur Wehrpflicht zurückkehren. Auf dem Deutschlandtag in Berlin sprach sich eine Mehrheit der Delegierten für einen Vorstoß der Jungen Union aus. Ja, also die schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht, das ist Teil des Grundsatzprogramms der Partei. Also es soll so sein, eine Kontingentwehrpflicht, bei der je nach Bedarf ein Teil der Gemusterten eingezogen wird. Das übergeordnete Ziel der CDU bleibt ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, das bei der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen abgeleistet werden kann. Das ist ja, wir kommen gleich nochmal auf den Rest des CDU-Parteitages, wenn Sie mögen, aber zunächst einmal das. Das ist ja etwas, das würde ja zum Beispiel auch auf Zustimmung von Boris Pistorius, unserem Verteidigungsminister, stoßen, was die CDU da beschließt.
Ich muss mir diesen Beschluss doch genauer anschauen. Ich habe das jetzt auch aus den Nachrichten erfahren. Mhm. Ich selbst bin mir in den letzten Tagen auch ständig gefragt. Ich habe da noch keine abschließende Meinung zu. Okay. Weil für meine Begriffe ganz wichtig ist, dass sichergestellt wird, dass es Wehrgerechtigkeit gibt. Dass also nicht nur ganz Bestimmte den Wehrdienst leisten müssen bei der allgemeinen Wehrpflicht, sondern dann auch alle, Männer und Frauen.
Ja.
Das ist also nicht so ganz einfach. Aber ich finde es toll, muss ich wirklich sagen, wie die CDU es schafft, dass jetzt in diesen Stunden so als großen Fortschritt der CDU auf ihrer Parteitag, Deutschlandtag, zu verkaufen. Ohne die CDU wäre sie nie abgeschafft worden. Es war nämlich der Herr von Gutenberg, der Sparkommissar der deutschen Sicherheit, der die Bundeswehr zum Sparschwein gemacht hat.
Er das, was er übrigens heute, Herr Schulz, hat er das eigentlich selber als Verteidigungsminister autark entscheiden können oder war es nicht viel mehr ausgehend von der Bundeskanzlerin, also so als, sagen wir mal, als weiche Form der Richtlinienkompetenz? Das hat sich Gutenberg doch nicht alleine ausgedacht, oder?
Na, zunächst mal muss man feststellen, das war in seinem Zuständigkeitsbereich. Doch, Herr Gutenberg hat das schon als eine seiner großen Aufgaben gesehen, die Wehrpflicht abzuschaffen. Erinnern Sie sich mal an die Debatten. Übrigens spielte Wehrgerechtigkeit spielte eine große Rolle. Aber vor allen Dingen die Finanzen spielen eine riesige Rolle, weil er sagt, das ist viel zu teuer und kostet viel zu viel Geld und wir können
und
das
reduzieren. Und wir waren doch alle, wir haben doch in Frieden gelebt. Es war doch alles friedlich damals. Ne? Da konnte man sich doch auch das leisten, die Bundeswehr abzuschaffen. Der Russe war nett und irgendwie war doch alles prima.
Und jedenfalls hat er sie reduziert, er hat sie abgeschafft, er hat die Ausgaben für die Bundeswehr reduziert. Übrigens die Nachfolger von ihm, Frau von der Leyen, die ja jetzt heute da so ganz besonders auftritt, und auch die Frau Kramp-Karrenbauer. Aber inwieweit jetzt Angela Merkel ihm da so den, die Richtlinienkompetenz vorgesetzt hat, gesagt hat, KT, mach das mal, ich hätte das auch gerne, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Weil das war ja auch zu Zeiten einer, wenn ich mich recht erinnere, großen Koalition und durchgeführt wurde es dann durch eine schwarz-gelbe Koalition. Inwieweit Angela Merkel dahinter steckt, davon mag ich nicht zu sagen, aber es ist unter ihrer Kanzlerschaft gemacht worden. Und da sind wir wieder bei dem Deutschlandtag der CDU. Die schaffen es ja so zu tun, als wäre Angela Merkel nie da gewesen. Wenn du heute mit einem CDU-Mann auf dem Parteitag sprichst und sagst, und so, kennen Sie Frau Merkel? Da sagt er, den Namen habe ich schon mal gehört. Also realistisch, die Partei, die sie abgeschafft hat, will sie jetzt wieder einführen.
Aber wo Sie es gerade ansprechen, die CDU entmerkelt sich ja zusehends. Also Friedrich Merz kerchert da einmal durch. Da wird im Grunde genommen so alles, was wie Merkel riecht, ist so ein bisschen so, wie man Asbest aus alten Gebäuden reißt, wo man sagt, das muss jetzt alles weg. Und jetzt ist Friedrich Merz da und macht irgendwie alles neu. Also man hat dann die Wehrpflicht, man möchte das Bürgergeld gerne wieder abschaffen. Also was ist das denn dann eigentlich für eine CDU, wo wir gerade drüber sprechen? Schauen Sie sich sowas an, diesen Parteitag, und sagen, das gucke ich mir jetzt mal an, vor allen Dingen auch wenn Söder kommt, dann wird's witzig, oder sagen Sie, da habe ich nichts mit zu tun?
Nee, das verfolge ich sehr intensiv. Mhm. Ist ja völlig klar, in jedem Fall. Ein Parteitag der CDU ist die größte Oppositionspartei in diesem Land. Das ist eine Partei, die stellt die Ministerpräsidenten wichtigen Bundesländern.
Das und bald ist ein den Kanzler?
Wichtiger, ja? Das glaube ich nicht. Das ist ein wichtiger Parteitag.
Nee,
das glaube ich nicht. Ne.
Also Sie glauben nicht, dass es ein Kanzler Merz wird, weil es ein Kanzler Söder wird? Oder Sie glauben nicht, dass die CDU den Kanzler stellt?
Also erstens mal spielt mein Glaube an der Wahlurne keine Rolle. Zweitens, dort spielt die Überzeugung von Menschen eine Rolle. Und ich sehe nur, dass die CDU Herrn Merz hochjubelt, dass es jede Menge Leute gibt, die der Meinung in der Partei, die der Meinung sind, das ist trotzdem der Falsche.
Aber 90% Zustimmung als Parteivorsitzender? Ich meine, das sind 10% weniger als Sie gekriegt haben, aber trotzdem ja nicht so schlecht.
Lassen wir aber mal, sagen dann die Leute, den Merz das machen. Und da gibt es aber jede Menge, die sagen, naja, ich weiß es aber nicht, ich stimme jetzt mal zu. Aber gucken wir mal und dann sehe ich die Umfragen und im Volk sehe ich einfach, dass der sehr unpopulär ist. Aber gut, das ist jetzt das Problem der Union. Ich halte die Bundestagswahl für offen und ich lehne es kategorisch ab. Übrigens auch aus eigener Erfahrung, Sie haben ja darauf hingewiesen,
ja.
Anderthalb Jahre vor einer Bundestagswahl schon über den nächsten Bundeskanzler zu spekulieren. Olaf Scholz macht einen guten Job. Mhm. Und ich glaube, auf Dauer werden die Leute auch sehen, dass Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, selbst wenn das nicht so glamourös daherkommt, in den turbulenten Zeiten, in denen wir leben, besser ist als zum Beispiel die Unberechenbarkeit eines Friedrich Merz.
Das Kleingedruckte.
Heute ist der 8. Mai. Das ist der Tag, an dem Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 zum Beispiel eine vielbeachtete Rede gehalten hatte. Aber das ist ein Tag, an dem wir auch heute ein paar Reden hören werden, unter anderem auch von Friedrich Merz beim CDU-Parteitag, der ja immer noch geht. Und Friedrich Merz plant, eine große Rede zum Thema Europa zu halten. Und Sie als jemand, der auch gerne als Mr. Europa geführt wird, haben, also Sie müssen jetzt nicht eine lange Rede zum Thema Europa halten, aber Sie können ein paar Worte zum Thema 8. Mai verlieren, denn Sie, gerade als jemand, der sich ja auch für den Europatag einsetzt, der ja morgen am 9. Mai stattfinden wird, da sind Sie ja jemand, der sich besonders stark dafür einsetzt. Und inwieweit hat das etwas, hat der 9. Mai etwas mit dem 8. Mai zu tun?
Na, der 8. Mai, der Tag der Befreiung, so hat ihn der damalige Bundespräsident Weizsäcker, wie ich finde, völlig richtigerweise bezeichnet. Mhm. Ist natürlich ein sehr symbolischer Tag. Übrigens, meine Initiative Tu was für Europa, die ist heute Abend in Berlin zusammen. Da gibt es heute Abend hochinteressante Rednerinnen und Redner. Einer, der darunter sein wird, ist Alexander Graf Lambsdorff, ja. Vorsitzender des Beirates unserer Initiative Tu was für Europa, der ja jetzt aus Moskau zurückbeordert ist und heute Abend dort reden wird. Alexis Tsipras wird heute Abend da reden, der frühere griechische Ministerpräsident. Es wird auch Carlo Masala, der Professor an der Bundeswehrhochschule, da reden. Also wenn Sie Lust haben, kommen Sie da mal vorbei. Ist spannend. Bude ist voll.
Tolles Line-up. Ja,
ja. Ja. Und wenn ich zu Europa was sagen soll in dieser Sendung, dann will ich es so zusammenfassen. Wenn ich auf die Ukraine blicke, wenn ich auf die heutige oder gestrige, Entschuldigung, Vereidigung von Putin schaue, dann würde ich Folgendes sagen. Europa hat es in den 75 Jahren seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland geschafft, dass wir ein Land sind, das sowohl vor als auch nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschland im Sinne unseres Grundgesetzes, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. 75 Jahre hinter uns haben in den Respekt, Toleranz und Würde und Kooperation von Ländern über Grenzen hinweg auf dieser Grundlage Frieden geschaffen haben, wie wir ihn noch nie gekannt haben. Und jetzt haben wir einen Gegner, der respektlos, intolerant und würdelos handelt. Und wenn ich in Berlin auf die Straße gehen würde, würde einen fragen, sollen wir ein anderes Land, sollen wir Frankreich angreifen? Die würden die Charité anrufen und sagen, dem geht's nicht gut. Wenn sie in Paris das Gleiche machen, würde das Gleiche passieren. Die in Moskau auf die Straße gehen, einen jungen Mann fragen, soll man ein anderes Land einmarschieren, weil sie nicht wieder reagieren. Warum begreifen wir eigentlich nicht, dass Europa das beste Sicherheits- und Friedensprojekt wirklich in der Welt ist? Und dann gibt es eine Partei, das will ich dazu sagen, die schreibt in ihr Europawahlprogramm, die EU muss sterben, damit Deutschland lebt. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir alle, quer durch alle politischen Parteien und gesellschaftlichen Schichten mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, das Beste, was diesem Kontinent passiert ist in den letzten 100 Jahren, ist die europäische Einheit.
Wäre es zur Verdeutlichung dieser europäischen Einheit nicht zuvorderst ganz wichtig, dass Macron und Scholz eine engere Einheit bilden würden, unter anderem auch in der Frage, wie umzugehen ist mit Putin. Ich sag nur mal, Macron stellt die Möglichkeit von Bodentruppen in der Ukraine in Aussicht und Scholz seinerseits sagt, ich möchte noch nicht mal den Taurus liefern. Ich habe es ein bisschen lapidar formuliert, ich weiß, aber Sie verstehen, was ich meine. Also da gibt es ja zwei sehr unterschiedliche Handlungsschulen. Und so richtig überzeugend wirkt das ja nicht, nach innen und nach außen hin.
Na, ich glaube, dass die Äußerungen von Emmanuel Macron in der jetzigen Situation weniger mit Olaf Scholz zu tun haben, als mit der innenpolitischen Lage, in der er sich befindet. Er ist der Präsident einer atomgerüsteten Macht, die Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen mit Vetorecht ist. Dass ein solcher Präsident anders auftritt in seinem eigenen Land, als er das tut, wenn er im NATO-Rat sitzt. Oder übrigens auch tut, wenn er an der Sorbonne reden hält.
Ja.
Das kann ich aufgrund der Umstände, in denen ein französischer Präsident lebt, nachvollziehen. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sind stabil, auch die zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron.
Aber nicht man, gut.
Man,
stabil, doch, aber nicht gut.
Doch. Ich glaube, dass die, auch gut sind. Man darf auch nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Also, Jacques Chirac und Gerhard Schröder, um das mal zu nehmen, die hatten es am Anfang sehr schwer miteinander. Dann kam der Irakkrieg, das hat die zusammengeführt. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, das harmonierte nicht sehr gut. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Ja.
Wir haben immer auch unterschiedliche Typen. Olaf Scholz ist halt auch ein anderer Typ als Emmanuel Macron. Aber die Beziehungen sind stabil. Und ich will eins hinzufügen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der mit weitem Abstand größte Finanzierer der Ukraine in Europa. Natürlich kann ich als französischer Präsident über die Entsendung von Bodentruppen spekulieren. Ich fände es gut, wenn Frankreich zum Beispiel finanziell nur auch von Waffen her auch nur annähernd so viel liefern würde wie Deutschland. Das wäre, glaube ich, besser.
Aber wo Sie jetzt die Waffen angesprochen haben, die Taurus-Debatte, die geht in Deutschland schon seit einiger Zeit und Olaf Scholz hat dieser Debatte eigentlich eine Absage erteilt, indem er sagte, Schluss, jetzt gibt's keinen und fertig, aus. Ist aber trotzdem irgendwie nicht ganz vom Tisch. Also Robert Habeck war gerade bei mir bei NTV in der Sendung zu Gast und hat immerhin Vizekanzler gesagt, er würde den Taurus liefern. Ja. Also da hat er offensichtlich einen Widerspruch mit seinem Bundeskanzler. Wie stehen Sie zu dieser Debatte, in der es ja auch gute Argumente dafür gibt, den Taurus zu liefern und Olaf Scholz wiederum ein paar, zumindest aus seiner Perspektive, gute Argumente geliefert hat, warum er das nicht tut?
Der Bundeskanzler hat eine Richtlinie ausgegeben, zu der ich persönlich zu 100% stehe. Jede Art der Eskalationsrisiken zu vermeiden. Und der Taurus ist zumindest aus der Sicht des Bundeskanzlers ein solches Eskalationsrisiko.
Ja.
Es würde auch die Präsenz deutscher Soldaten zur Wartung und Instandsetzung mit sich bringen oder notwendig machen. Deshalb glaube ich, dass die Lieferung des Taurus nicht sinnvoll ist. Mhm. In einer Demokratie und auch in einer Koalitionsregierung ist es natürlich so, dass unterschiedliche Partner unterschiedliche Auffassungen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gefechtslage da, um mal diesen Begriff zu nehmen, innerhalb der Grünen Partei ist. Da ist der Herr Habeck ja auch nur ein Faktor. Da gibt es ja auch viele andere, die ganz anders denken als der Herr Habeck. Insofern nehme ich das nicht als die Meinung des Vizekanzlers, sondern als die persönliche Meinung von Robert Habeck. Aber ich sehe den morgen in Aachen bei der Verleihung des Karlspreises. Da werde ich ihn mal fragen.
Fun Fact des Tages.
Europawahl 2024, Wahl-O-Mat geht an den Start. Das klingt wie ein Rap, war aber nicht Absicht. Der Wahl-O-Mat, der ist jetzt wieder online. Ja, man kann jetzt die eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen. Nutzerinnen und Nutzer können so anhand von 38 Thesen aus verschiedenen Themenbereichen ermitteln, welche Partei am besten zu den eigenen politischen Überzeugungen passt. Gefragt wird zum Beispiel, ob die EU vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern soll oder ob die Ukraine Mitglied der EU werden soll. Ich habe das für Spaß mal gemacht. Ich will das Ergebnis jetzt nicht unbedingt verraten. Man will ja neutral bleiben. Ich sag mal so, bei mir waren CDU und SPD erstaunlich dicht beieinander. Und was ich nicht ganz ohne Stolz verkünden kann, ist, dass die AfD bei mir tatsächlich wirklich auf dem allerletzten Platz gelandet ist. Das fand ich persönlich relativ beruhigend. Man weiß ja doch nie genau, was rauskommt. Wie gut wäre es eigentlich, wenn man die Kommissionspräsidentin oder den Präsidenten direkt wählen könnte als EU-Bürger? Und dass es nicht so ist wie beim letzten Mal, dass man sich für Manfred Weber entscheidet und plötzlich sitzt Ursula von der Leyen da. So, also richtig positiv ist das ja nicht für die Demokratie und für das Projekt Europa, oder?
Naja, da fragen Sie den Richtigen. Dieser sogenannte Spitzenkandidatenprozess ist von mir durchgesetzt worden, gegen den Willen der Staats- und Regierungschefs seiner Zeit. Und es gab ja dann auch einen massiven Wettbewerb zwischen Jean-Claude Juncker, langjähriger Premierminister von Luxemburg, und mir als amtierenden Parlamentspräsidenten. Und da war ja richtig Stimmung in der Bude. Und am Ende ist einer von uns beiden gewählt worden. Und das ist 2019, da haben Sie recht, verspielt worden. Hat das Parlament auch seine eigene Rolle beigespielt. Um aber auf den Wahl-O-Mat zurückzukommen. Ich glaube, wenn Sie den Wahl-O-Mat sich genau anschauen, das gilt nicht nur für die Europawahl, sondern auch für andere Wahlen. Der Wahl-O-Mat setzt immer eine ganz bestimmte Kenntnis von Wählerinnen und Wählern voraus, der Programme von Parteien, was aber oft nicht der Fall ist. Also ich habe mein Glück gehabt, als ich Kanzlerkandidat war, wurde ich jetzt gezwungen, an so ein Wahl-O-Mat zu gehen. Und Gott sei Dank war ich am Ende Kanzler bei der SPD, am nächsten bei der SPD, stellt sich mal vor. Aber wenn Sie das machen, ist mir schon passiert bei Wahlen, bei anderen Wahlen, wo ich mal so ein Wahl-O-Mat getickt habe, dass dann auch andere, also mir haben zum Beispiel engste Freunde von mir gesagt, aber ich habe da den Wahl-O-Mat getickt, ich bin ganz klar bei der FDP. Und so der war völlig verzweifelt.
Ja,
der war völlig verzweifelt, der arme Kollege. Ja. Also es ist schön, es ist ein Spielzeug, aber am Ende hilft es, die Wahl bekannt zu machen. Aber bei der Entscheidungsfindung, glaube ich, hilft es nicht so sehr.
Was hilft denn bei der Entscheidungsfindung am besten? Um mal so zu fragen, weil viele ja, also für viele spielt das Thema Europa ja gar keine große Rolle. Europawahl hat möglicherweise auch keine besonders große Wahlbeteiligung, auch dieses Mal. Und am Ende, ich sehe es schon kommen, jubelt die AfD. Wobei jetzt gerade aufgrund ihrer Spitzenkandidaten Bistron und Krah, da sacken sie ein bisschen ab, weil dann doch dem einen oder anderen auffällt, dass es im Grunde genommen kein Schweineregime gibt, das denen nicht schon Geld gezahlt hätte. Aber was ist denn so, was ist denn mal so ein richtiger Anreiz, zur Europawahl zu gehen, beziehungsweise, wo kann ich mich so informieren, dass ich das auch mal durchdringe und verstehe, was Europa mir eigentlich bringt, ohne jetzt mir alles durchlesen zu müssen?
Ihre Beschreibung dessen, was bei Ihnen bei Wahl-O-Mat rausgekommen ist, führt eigentlich ganz schnell zu der Antwort auf Ihre Frage. Die großen demokratischen Parteien dieses Landes sind, was die Europapolitik angeht, relativ nah beieinander. Bei einem grundsätzlichen Bekenntnis zur Zusammenarbeit und zum internationalen Zusammenarbeiten, während die AfD die Renationalisierung fordert. Das ist eine Partei, da kommt auf Parteitagen Sätze wie die EU muss sterben, damit Deutschland lebt.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass es bei dieser Europawahl, um jetzt zu sagen, was ist denn mein Hauptmotiv, was sollte mein Hauptmotiv sein, zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Erstens, wähle eine demokratische Partei. Zweitens, wähle die Parteien, die dafür eintreten, dass es ein Optimum an Transparenz gibt. Denn das große Problem der EU ist, die Kommission tagt hinter verschlossenen Türen, der Rat tagt hinter verschlossenen Türen.
Ja.
Der einzige Ort, wo für Bürgerinnen und Bürger sichtbar, offen entschieden wird, ist das Europaparlament. Und deshalb demokratische Parteien im Europaparlament stark zu machen. Und wenn ich natürlich eine Empfehlung abgeben darf, immer die Partei von Martin Schulz, der sich am meisten für Europa in Deutschland engagiert hat in der Vergangenheit, das immer noch tut, das ist die SPD.
Das Kleingedruckte.
Briefgeschäft sackt weiter ab, Paketvolumen wächst kräftig, das schreibt die Zeit. Während das Briefgeschäft des Postkonzerns DHL weiter an Bedeutung verliert, wird das vom Onlinehandel getriebene Paketvolumen größer. Im ersten Quartal 2024 sei die beförderte Briefmenge um 6,6% auf rund 3,3 Milliarden gesunken, teilte der Logistikkonzern am Dienstag in Bonn mit. Das Paketvolumen sei hingegen um 4,4% auf 424 Millionen gestiegen. Das ist ja im Grunde genommen auch wiederum, wir haben gerade schon mal über den demografischen Wandel gesprochen. Auch das ist an dieser Stelle ja eigentlich sehr typisch dafür, wie Gesellschaft sich entwickelt. Also die Menschen bestellen online immer mehr. Der Einzelhandel hat darunter zu leiden. Auf der anderen Seite kommuniziert wird in erster Linie via WhatsApp oder von mir aus auch Instagram, irgendwelche Messenger-Dienste. Wann haben Sie denn das letzte Mal im besten Fall auch noch einen handgeschriebenen Brief verschickt und der an Markus Feldenkirchen, wo Sie geschrieben haben, was war das denn für ein Buch, den klammern wir jetzt mal aus.
Nee, ich habe dem Feldenkirchen keinen Brief geschrieben, was war's dann?
Nein?
Nein.
Gab's Pralinen? Haben Sie ihm Pralinen geschickt?
Nee, der.
Nicht einmal das.
Der hätte mir ja Pralinen schicken müssen mit dem Umsatz, dem Umsatz mit dem Buch, den er gemacht hat. Also.
Das ist natürlich wieder richtig, ja.
Nee. Ich habe, warten Sie mal, jetzt muss ich mal gucken. Hier.
Ja.
Ich habe heute einen handgeschriebenen Brief.
Nein, wirklich, sowas. Ja, das habe ich, so habe ich Sie auch eingeschätzt, dass Sie sowas machen.
So, und jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Sekunde. Ja.
Regieanweisung, Martin Schulz greift nach einem sagenhaft teuren Kugelschreiber und jetzt kommt das Büttenpapier. Ach, das guck mal hier.
Das ist mein Tagebuch.
Ach so, das ist das Tagebuch. Sie schreiben Tagebuch?
Jeden Tag, seit 42 Jahren. Jeden Tag.
Ach, guck mal. Ja.
Das ist das Tagebuch von gestern.
Ja.
So, da kommt jetzt daher noch drunter. Ich musste auch noch so ein Gespräch mit diesem Beisenherz führen.
Ja, um Gottes Willen.
Aber Sie sehen, im vorigen Jahr sind Sie schon mal verewigt. Das kann ich
sehr gut.
Und ich habe heute einen handgeschriebenen Brief geschrieben an einen langjährigen Mitarbeiter von mir, der heute 66 Jahre alt geworden ist. Und dem habe ich heute einen Brief. Nicht auf Büttenpapier, aber schönes Briefpapier.
Aber wie
in
toll.
Der Hinsicht bin ich ziemlich altmodisch.
Ja? Nee, da haben Sie sich da nun wirklich nichts vorzuwerfen, das muss man sagen. Dann schreiben Sie ja vielleicht doch irgendwann ein Buch, was in der Regel ja immer Bundeskanzler machen mit dem Titel, also egal, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Sie haben alle ein Buch geschrieben mit dem Titel Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob Bundeskanzler Olaf Scholz jemals ein Buch mit dem Titel Erinnerungen rausbringen wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist ja, also Sie haben ja in Ihrem politischen Leben doch schon einiges erlebt, dass sich die ein oder andere Tagebuchseite doch höchstwahrscheinlich schon eignen würde, um vielleicht dann doch mal was rauszubringen. Vielleicht Ihre eigene Schuldstory, weil warum muss es immer Feldenkirchen schreiben? Das können Sie ja selber auch machen.
Nein, ich habe schon seit vielen Jahren, ich noch ein ganz junger Mann war, zur Regel gemacht am Abend. Jetzt bin ich nur ein junger Mann, als ich noch ein ganz junger Mann war, zur Regel gemacht, am Abend die wesentlichen Ereignisse des Tages festzuhalten, privat und auch politisch. Und ich kann jetzt doch über fast 42 Jahre auf mein Leben zurückblicken. Das ist manchmal toll, wenn man nochmal da hingreift. Und das war eigentlich vor 20, 30 Jahren, manchmal ist es auch belastend, weil es doch alles Positive und Negative festgehalten worden ist. Und ich habe mich schon mehr als einmal mit dem Gedanken getragen, meine politischen und privaten Erinnerungen aufzuschreiben, aber natürlich nicht unter dem Titel Erinnerungen, sondern, was weiß ich, vielleicht unter dem Titel Apokalypse und Filterkaffee. Ich guck mal.
Also die Apokalypse gab es ja zumindest in politischer Hinsicht auch. Wie lange braucht man eigentlich, um sich von der Zeit als Kanzlerkandidat zu erholen? Also Sie haben ja jemanden, der Ihnen ja in diesem Amt ja auch mal nachgefolgt ist mit Armin Laschet, ein Mann, ebenfalls ja ein, wie man gemeinhin sagt, gut gelaunter Rheinländer, der auch eine Weile gebraucht hat, aber jetzt mittlerweile bedeutend an Reputation zurückgewonnen hat, worüber ich mich für ihn wirklich sehr freue. Wie lange braucht man, bis man so aus diesem Abklingenbecken wieder raus ist, um wieder einigermaßen Tritt zu fassen?
Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch verschieden. Bei mir war das ein Prozess von 3-4 Monaten. Ich habe unmittelbar nach meinem Rücktritt, bin ja unter etwas anderen Umständen zurückgetreten als Armin Laschet. Ich hatte ja eine wirklich sehr erfolgreiche Koalition zur Handlung für die SPD zu Ende gebracht und bin dann aber mit meinem Wunsch, Außenminister zu werden, in meiner Partei nicht weitergekommen. Habe daraus die Konsequenzen gezogen, bin zurückgetreten. Dann habe ich danach 2-3 Monate mit mir gerungen, ob ich in der Politik bleibe oder doch weitermache. Habe mich dann aber für die Wahrnehmung meines Mandats entschieden und das hatte einen bestimmten Grund. Ich finde, ein Parlamentarier kann sich nicht um ein Mandat im Parlament bewerben und anschließend sagen, weil ich jetzt nicht Kanzler geworden bin, nehme ich dieses Parlamentsmandat nicht an. Damit wertet man die Rolle eines Vertreters des Volkes ab. Und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn ich in der letzten Reihe sitze im Bundestag, ich nehme dieses Mandat wahr. Und da habe ich, wie gesagt, 3 Monate habe ich dafür gebraucht.
Wie fühlt sich das an, wenn man da sitzt und dann ist man doch erst sehr hoch geflogen und dann ist man dann da irgendwo jetzt, ich sage es jetzt bewusst despektierlich, so Hinterbänkler, wie gucken die Leute einen da an, wie fühlt sich das an? Möglicherweise ist es auch eher eine subjektive Wahrnehmung als eine objektive. Wie schaut der, wie guckt die mich an? Der hat mich auch mal netter gegrüßt.
Nee, ich glaube, das war bei mir umgekehrt. Die Kolleginnen und Kollegen wussten zunächst nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Da hast du da plötzlich einen sitzen, der war vorher da der Big Shot und auf allen Plakaten und immer da vorne gesetzt, jetzt sitzt der hinten mit dir. Mhm. Und dann haben die aber auch relativ schnell nach 2-3 Sitzungen gemerkt, dass ich so sehe ich mich jedenfalls selbst, relativ normaler Mensch bin. Und dass ich mich auch eingeordnet habe in die ganz normale Parlamentsarbeit. Also da für mich keine besonderen Privilegien reklamiert habe, sondern gesagt habe, ich bin hier Abgeordneter, genau wie ihr auch. Und so arbeite ich auch. Und ich glaube, dass ich mir damit auch ein Stück Respekt erhalten habe.
Herr Schulz, Sie dürfen ganz zum Schluss mir noch sagen, weil wir unterhalten uns am Dienstagabend. Gleich beginnt das Champions League-Spiel Borussia Dortmund in Paris. Und heute am Tag, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist der FC Bayern in Madrid. Wie wahrscheinlich ist es, dass beide Mannschaften ins Champions League-Finale kommen?
Also ich glaube, Borussia Dortmund hat die größeren Chancen als Bayern München. Real hat 2 Auswärtstore geschossen. Also die müssen die München dann erstmal schießen in Madrid. Von daher glaube ich, dass Borussia, wenn sie clever sind und die Wut mitbringen, um das zu schaffen, werden die das, glaube ich, eher schaffen als Bayern München.
Als BVB-Fan ist das ja für Sie sowieso schon mal irgendwie klar, oder?
Nein, ich bin Fan des ersten FC Köln, das wissen
Sie
auch.
Ich habe Sie doch mal mit dem BVB-Schal gesehen, Herr Schulz.
Ja, na gut, da war ich im Stadion eingeladen von Borussia Dortmund und haben natürlich den BVB-Schal angenommen.
Okay.
Aber ich bin Anhänger des ersten FC Köln und ich denke mal, Sie den apokalyptischen Teil Ihrer Sendung haben wir ja schon abgehandelt.
Ja, okay, verstehe. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen Europatag. Freue mich sehr und finde es sehr, sehr gut, dass Sie sich so dafür einsetzen. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie demnächst wieder bei uns zu Gast sind. Ist immer schön, mit Ihnen zu sprechen.
Ich danke Ihnen und macht immer große Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Das machen wir wieder und dann unterhalten wir uns über den nächsten Kindernamen. So machen wir es, Herr Schulz, oder?
Alles klar. Okay.
Also, alles Herr klar. Schulz, machen Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Also, nur falls Sie das verpasst haben, Borussia Dortmund ist ins Champions-League-Finale eingezogen, nach einem 1:0 in Paris. Hey ja, BVB, hey ja, BVB, hey ja, ja, okay, wir haben's.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne
naja,
Scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, uns Hans der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.